Vielleicht schlägt in dem einen oder anderen was nach den bisschen Bewegungen machen, ein bisschen in Fahrt kommen jetzt das Herz ein Ticken schneller, ein bisschen kräftiger. Aber in uns allen pumpt heute Morgen ein Herz, da bin ich mir gewiss, da bin ich mir sicher. Und sogar mehrere Liter pro Minute. Ich habe mir das mal kurz versucht, bildlich vorzustellen. Bis zum Ende dieses Gottesdienstes wird jedes Herz in diesem Raum circa 2 Badewannen durchgepumpt haben. Ganz schön krass, was so ein Herz leistet. Eine ganz schöne Menge, die da durchgepumpt wird. Und ich bin nicht vom Fach, aber im Grunde unser Herz, ungefähr faustgroß, hat verschiedene 4 Kammern, die das so durchpumpen. Und was ganz, ganz essentiell ist für diesen Pumpvorgang, habe ich gelernt, ist der Impulsgeber. Der Impuls, der dafür sorgt, dass diese Kammern sich im richtigen Rhythmus, im richtigen Moment auf- und zuziehen. Wenn dieser Impuls gestört ist oder wenn der nicht mehr richtig ankommt, aus welchen Gründen auch immer, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich das äußert. Es kann sein, dass das Herz sich selbst quasi überlegen muss, wann ziehe ich zusammen, wann lasse ich wieder locker. Und das ist in der Regel sehr ungesund. Es kann passieren, dass das, wie sich so um sich selbst dreht, dieser Impulskreislauf, anstatt immer wieder diesen Impuls von außen zu bekommen. Und auch das ist äußerst ungesund. Es kann sein, dass der Rhythmus einfach grundsätzlich gar nicht mehr zueinander passt. Es kann sein, dass man mit so einem Herzen eine ganze Weile leben kann. Vielleicht nicht besonders gut, aber man kann überleben. Es wirkt vielleicht eher krank, wahrscheinlich sehr schwach. Aber irgendwann ist davon auszugehen, dass dieses Herz, wenn der Impulsgeber nicht stimmt, wenn der nicht mehr ankommt, dass das abstirbt. Dass das so nicht funktionieren, nicht lebensfähig ist. Vielleicht überlebt es eine Weile, aber es ist nicht das, wie es langfristig leben wird. Wichtig ist dabei eben auch dieses Zusammenziehen, dieses im Zusammenziehen etwas ausschütten, aber auch das Entspannen und neu füllen lassen des Herzens. Und mir ist dieses Bild in den Kopf gekommen, als ich über Gemeinde nachgedacht habe. Mit der Frage, wie schlägt unser Gemeindeherz, wie schlägt Gemeindeherz grundsätzlich? Und sind wir da in einem gemeinsamen Rhythmus, in einem gesunden Rhythmus? Ist das Herz eher gereizt? Hat auch das passiert, wenn der Impuls nicht richtig gesetzt ist, dass es sich gegenseitig reizt? Ist es eher immer angespannt oder immer entspannt? Wie empfindet ihr dieses Gemeindeleben? Und ist es im Einklang mit dem Impulsgeber oder mit dem Herzschlag Gottes? Und mein Wunsch für heute Morgen ist, dass wir gemeinsam diesem Herzschlag nachgehen, näher kommen und ich dabei euch ein Stück von dem mitgeben darf, was Gott auf mein Herz für Gemeinde auch legt. Und dabei habe ich nicht die Erwartung, dass wir alles klären, was zur Gemeinde gehört heute Morgen. Wir können nicht im vollen Umfang alles, was zur Gemeinde gehört, besprechen. Aber ich glaube, dass wir heute etwas sehr Wesentlichen auf die Spur kommen oder einem Impuls, ohne den Gemeinde, glaube ich, ungesund pumpt, ungesund lebt. Zu Beginn 2 persönliche Eindrücke oder Erfahrungen, die das für mich auch nochmal so hervorbringen. Das eine, ich habe von meinem Hintergrund her, ich habe zuerst soziale Arbeit studiert und habe dann angefangen, auch in der Wohngruppe zu arbeiten mit minderjährigen Geflüchteten. Und das ist sehr umfangreich, was wir dort alles machen. Aber letztlich geht es darum, den Jungs in dem Fall, die nach Deutschland geflohen sind, aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Gründen, einen Start in ihr Leben zu ermöglichen, dass sie quasi neu beginnen, alleine hier angekommen. Und ich schätze diesen Dienst sehr und ich glaube, das ist unfassbar wertvoll und wichtig. Und gleichzeitig habe ich auf die Dauer gemerkt, dass mir auch irgendwie was Essentielles an diesem Arbeiten fehlt. Und für mich war mehr und mehr klar, es in Menschen investieren und ihnen den Lebensweg eröffnen oder neu ermöglichen wollen, fehlt für mich eigentlich so die essentielle Komponente, neben all den anderen Dingen, die ihren Wert und ihren Platz haben, auch Jesus als Lebensgeber. Vielleicht deshalb, weil ich glaube, dass diese Trennung von Gott das Zerstörerischste ist, was wir Menschen erleben, im Persönlichen, aber auch im Gemeinsamen, im Weltweiten. Und weil ich glaube, dass an der Hand von Jesus wir dann auch leben lernen dürfen und Menschsein lernen dürfen. Das hat mir ein Stück weit gefehlt, in dem, wie ich vorher gearbeitet habe. Ein anderes Bild, das vielleicht im Kontrast dazu steht. In meiner Nachbarschaft, wo ich wohne, gibt es eine Kirche, die ist sehr groß, hat große Toren, hat so einen großen Treppenaufgang hin, hat große Hallen innen drin. Aber ehrlich gesagt, ich fahre da ja quasi täglich dran vorbei, habe ich fast noch nie diese Kirchentüren offen gesehen. Was ich aber jeden Tag sehe, vor allem im Sommer, so zwischen 22 und 23 Uhr, ist eine Menge Familien und Kinder, die da vorne auf diesem Platz vor der Kirche rumtoben, Laufrad fahren, ihre Picknicktische aufgebaut haben, das bunte Leben. Das sind oft aber auch Menschen, die wahrscheinlich häufig in dieser Welt verschlossene Türen vorfinden, inklusive dieser Kirchentüren, vor denen sie sitzen. Und es macht mein Herz auch traurig. Oder ich denke mir, das soll doch nicht Kirche sein. Und es erinnert mich ein bisschen an eine Stelle in Lukas 15, wo ein paar Leute zusammenkommen, und in dieser Übersetzung finde ich es schön, dass Pharisäer und Theologen gesagt wird. Da regten sich die Pharisäer und Theologen auf und protestierten: Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. An einen Tisch setzen, willkommen heißen. Es ist spannend, in den Evangelien kommt es immer wieder vor, dass Menschen, die eigentlich religiös geprägt sind, die Theologen vielleicht sind, Jesus begegnen, und im gleichen Atemzug oder in der gleichen Begebenheit auch Menschen, die eigentlich so als kirchenfern vielleicht gelten würden. Und in aller Regel sind es die Kirchenfernen, die von Jesus, von seinem Leben, von seinem Reden, von seiner Botschaft angezogen werden, fasziniert sind, interessiert sind. Und in aller Regel sind es die religiös geprägten Menschen, die Anstoß daran nehmen, die das irgendwie verstörend finden, was Jesus tut und sagt, die damit nichts anfangen können. Und mich hat das mit diesen zwei persönlichen Geschichten auch dazu bewegt, zu überlegen, welche Menschen ziehen wir an? Welche Menschen stoßen sich an uns, an Gemeinde, an Jesu Gemeinde? Entspricht die Gemeinde Jesu, es ist seine Gemeinde, in ihrem Dienst und ihrem Leben, dem Leben, das Jesus selbst vorgelebt hat? Oder in dem Herzbild, ist da eine Herzrhythmusstörung oder sind da lauter gesunde Herzen in dieser Welt? Zugespitzt würde ich sagen, diese zwei Geschichten stellen zwei Dimensionen, zwei Facetten und zwei Fragen auf. Das eine, im ersten, war so der liebende Dienst, der im Fokus steht. Der hingebungsvolle Dienst, der aber stumm bleibt über eigentlich die größte Liebe, die in Jesus selbst ist. Und in der anderen Geschichte sind viele Worte da, die zum Glauben einladen, aber mit leeren Händen dastehen. Und ich glaube, dass im Herzschlag Gottes für beides Platz ist, dass beides seinen Platz hat. Michael Herbst, ein deutscher Theologe, hat das schön zusammengefasst. Er schreibt: Gemeinde hat die Aufgabe, das einladende Wort mit der helfenden Tat zu verbinden. So, dass die helfende Tat nicht evangelistisch verzweckt wird, aber ebenso nicht stumm bleibt. Nicht Mittel zum Zweck ist, aber auch nicht stumm bleibt. Die Aufgabe von Gemeinde, der Herzschlag von Gemeinde. Vielleicht merken wir da eine gewisse Spannung auch schon drin. Ja, was sollen wir jetzt eher das? Oder wie kommt das irgendwie in so eine Waage? Oder müssen wir das immer jetzt vergleichen, dass wir nicht auf einer Seite runterfallen? Und ich glaube, das ist oft so bei Themen, wir würden es gerne sauber trennen und irgendwie in Schwarz-Weiß und eine Checkliste, an der wir uns orientieren können, ob wir das alles sauber da haben. Aber ganz oft erlebe ich das Leben so nicht und auch die Botschaft, die Jesus uns gibt, nicht. Und in dieser Spannung bleiben wir auch ein Stück weit heute. Aber wir wollen nicht zuerst fragen, was sollen wir also tun? Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir erst anfangen bei: Was tut Gott eigentlich? Also starten wir auch bei Gott. Ich habe diesen ersten Teil überschrieben, somit: Alles beginnt und endet bei Gott. Zwei kurze Gedanken, Zitate davon dazu, die vor allem so aus dem missiologischen Bereich kommen. Nicht die Kirche hat eine Mission, sondern Gottes Mission hat Menschen. Ihr, die hier sitzt, die Kirche. Und von jemand anderes: Frag nicht, was für eine Mission Gott für seine Gemeinde hat, sondern was für eine Gemeinde Gott für seine Mission braucht. Ich finde gerade das Zweite vielleicht auch für einen persönlich: Was für einen Menschen kann Gott gebrauchen? Nicht die Kirche hat Mission, sondern Gott hat Mission. Gott hat einen Auftrag, Gott hat einen Wunsch, eine Sehnsucht. Und dafür hat er Menschen, dafür hat er eine Kirche, die sich in das einklingt. Es ist Gottes Welt und es ist Gottes Mission. Bei ihm beginnt es. Vielleicht hast du so noch nie drüber nachgedacht, Gottes Mission. Wir kennen Mission Possible, Impossible. Wir kennen so Mission Statements, so wie was sich Firmen irgendwie auf die Fahne schreiben und so. Vielleicht hast du noch nie so drüber nachgedacht, dass Gott eine Mission hat oder dass Kirche eine Mission hat. Ich glaube, Gottes Herz und Sehnsucht ist nach Menschen wie dir, der du hier sitzt. Aber genauso für deine Nachbarin, deinen Nachbar, der neben dir sitzt oder der neben dir wohnt, der ganz anders ist als du. Und ich glaube, Gottes Schmerz ist auch über eine Schöpfung, über seine Schöpfung, über diese Welt und jedes Leben, das sich von ihm abwendet, das abgelöst ist von diesem Herzschlag Gottes, das ihn nicht mehr lobt und ehrt in dem, was es tut, sondern ihm gewissermaßen den Rücken gekehrt hat, vielleicht sogar mit Füßen tritt. Und wo gelebt wird eher als Zerrbild als als Ebenbild von dem, was Gott so gut, so schön gedacht und gemacht hat. Und diese Mission, das kommt aus dem lateinischen Missio, heißt Sendung, ergibt sich aus diesem Herz Gottes und aus diesem Schmerz Gottes, das ihn dazu bewegt. Und das ist so eine Definition von dieser Mission Gottes, Bewegung zur Welt hin. Gott bewegt sich hinein zur Welt hin, nicht von ihr weg. Zu der Welt hin, die ihn nicht kennt, vielleicht nicht kennen möchte, die ihn ablehnt oder ersetzt hat, aber doch braucht und sucht, selbst wenn sie es nicht erkennt. Da hinein gibt sich Gott. Tim Keller hat das in einem sehr prägnanten Satz, sehr einschlägigen Satz, prägt er das immer wieder, diesen Gedanken. Da sagt er, du bist in deinem Herzen bösartiger, als du es je vermuten würdest. Aber doch bist du so viel mehr in Jesus geliebt und angenommen, als du je hoffen würdest. Von den ersten Seiten der biblischen Offenbarung, offenbart sich Gott als ein Gott, der sich aufmacht, Mission, der sich aufmacht zu suchen, was verloren ist, zu finden, was getrennt ist, was sich gegen ihn gewendet hat, ihn heimzurufen. Und dieses Heimrufen, finde ich, kommt wunderschön in dem Bild zum Ausdruck von dem verlorenen Sohn oder den beiden verlorenen Söhnen, wo zwei Söhne bei ihrem Vater leben und beide haben ihre Probleme, aber am Ende steht ein Fest. Am Ende steht die Freude und der Vater lädt einen an einen reich gedeckten Tisch und es wird sicherlich beim Fest getanzt und gesungen und gelacht und Geschichten ausgetauscht. Es entsteht so eine Herzlichkeit, ein Wohlwollen füreinander. Das ist das Heim, das Zuhause, zu dem Gott wieder ruft. Hoffnung, das ist ein richtig cooles Zitat, finde ich. Hoffnung heißt, die Musik der Zukunft zu hören. Und Glaube heißt, jetzt schon danach zu tanzen. Hoffnung heißt, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube heißt, jetzt schon danach zu tanzen. Jetzt schon darin zu leben. Aber was, wenn die Menschen verlernt haben, die Musik zu hören? Und noch mehr sogar, nicht mehr in dem Rhythmus zu tanzen, wenn das aus dem Takt gekommen ist. Und genau deswegen sendet Gott, deswegen Mission Gottes. Er sendet Propheten, er sendet Jesus, seinen Sohn, er sendet seinen Geist, er sendet seine Jünger und er sendet auch seine Gemeinde, um das wieder herzustellen. Und die Bibel ist die Geschichte von all dem, die Heilsgeschichte, von der Schöpfung und dem Fall, von der Erlösung, von der Wiederherstellung, von der Neuschöpfung. Und im Zentrum von all dem steht Jesus mit dem Kreuz, mit dem Grab, aber auch mit der Auferstehung und mit der Einladung, dass alle, die an diesen Jesus glauben, die ihn als Herr und Erlöser erkennen und annehmen, dass sie mit ihm leben, neues Leben haben. Es ist diese Geschichte, die uns vergewissert, dass auch das Ende in Gottes Hand liegt. Es fängt alles bei Gott an und es endet auch alles bei ihm. Für die Gegenwart heißt das aber, wir wollen die Musik der Zukunft, der Hoffnung jetzt schon hören, hören lassen auch und wir wollen darin tanzen beginnen. Geprägt ist das Ganze von der aufopfernden Liebe. So kommt Gott in seiner Sendung, in seiner Mission. Jesus sagt selbst, er kam zu dienen, um sich hinzugeben. Und wenn das Gottes Liebe und Gottes Herzschlag ist, dann muss es doch auch der von Gemeinde sein, der sich in diese Welt hineingibt, um zu lieben, zu dienen. Jesus, der in der ganzen Fülle, so steht es im Kolosser, in dem alles anfängt und alles sein Ende hat. Wenn er kam, um zu dienen und einer von uns zu werden, dann muss das auch Auftrag und Herzschlag von Gemeinde sein. Jesus selbst sagt in Johannes 20, 21, ich wurde gesendet, so wie der Vater mich sendet, so sende ich auch euch. Er macht sich selbst zu dem Vorbild, wie die Sendung seiner Jünger, seiner Gemeinde aussieht. Im nächsten Moment nach diesem Sendungssatz, ich sende euch, haucht Jesus den Jüngern seinen Geist ein. In Apostelgeschichte 1,8 kommt es auch nochmal vor und da wird es so kraftvoll beschrieben, da sagt Jesus zu seinen versammelten Jüngern, die da so vor ihm stehen, ihr werdet Kraft, da steht das Wort Dynamis wie Dynamit, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann will ich euch aussenden als meine Zeugen bis ans Ende der Welt. Beginnend von dort, wo ihr jetzt schon steht und bis ans Ende der Welt, mit Kraft, mit Dynamit. Es ist Gottes Welt und es ist Gottes Mission, aber er lädt ein, dass alle, die ihm nachfolgen, daran teilhaben. Mehr noch, er beruft und befähigt dazu. Karl Barth, noch ein anderer Theologe, deutscher bekannter Theologe, hat es auch schön in einem Satz zusammengefasst. Da sagt er, Christ zu sein und Teil des Leibes der Gemeinde zu sein, beides gehört zusammen, bedeutet, zu einem besonderen Auftrag berufen und ausgerüstet zu sein. Als Zeugen in diese Welt gesandt. Identität von, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Und dieser Zuspruch als, ihr seid Zeugen, ihr werdet meine Zeugen sein, vielleicht hält das, diese anfangs beschriebene Spannung von reden oder tun oder was ist jetzt, wo fallen wir runter, vielleicht hält es das ganz gut zusammen. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. In allem, was wir tun, in beidem, was wir tun. Es ist Gottes Welt, es ist seine Mission, aber er wählt, er beruft, er befähigt dich und mich, uns als Gemeinde gemeinsam daran teilzuhaben, daran mitzuwirken. Wir haben bei Gott begonnen und sind schon auf der Spur, auch zu fragen, wie sieht das dann in unserem Leben aus? Alles beginnt und endet bei Gott. Aber wir sind darin beteiligt, wir sind involviert und wir sind bestimmt zur Veränderung. In der Intimität mit Jesus bestimmt zur Veränderung. Ich glaube, es ist wichtig, das immer wieder vor Augen zu haben und sicher, wir können uns Gottes Liebe niemals verdienen. Durch nichts könnten wir etwas hinzufügen. Wir können die uns nicht erarbeiten, es ist frei, es ist Gnade. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und das anzweifelst, dann lass dir das zusprechen, nicht nur von mir, sondern von Gott selbst, dass du keinen Zweifel an seiner Gnade haben brauchst, ob sie genügt für dich, heute oder morgen. Sie genügt. Es gibt nichts, was du dem hinzufügen kannst. In Epheser wird es ausgedrückt, ihr seid aus Gnade gerettet durch den Glauben, nicht aus euch. Gottes Geschenk, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich dafür rühmen kann, niemand sich selbst dafür loben könnte. Vielleicht nennen wir das für den Moment die erste Gnade. Die ist dir geschenkt, als Gottes Kind vergeben. Der Epheser-Vers geht noch weiter, der sagt, aus Gnade seid ihr gerettet zu guten Werken. Auch hier vielleicht wieder jetzt so eine Spannung, aber gerade haben wir doch gesagt, ich kann nichts verdienen, ich kann nichts tun. Michael Herbst, den wir schon hatten, der nennt das die zweite Gnade, das fand ich einen spannenden Begriff. Und er sagt, diese zweite Gnade drückt aus, ihr seid berufen zur Veränderung, zu tun, was gut und richtig ist. Das kommt auch in anderen Versen in der Bibel immer wieder zum Ausdruck. Veränderung ist möglich und wichtig und gut. Veränderung ist ein tückisches Wort für manche von uns. Manchen stößt das vielleicht gleich schon sauer auf oder so ein Widerstand, der sich auslöst. Erst recht, wenn das Veränderung an uns ist und nicht nur draußen in der Welt oder an anderen Dingen. Und noch mehr, wenn diese Veränderung fremdbestimmt ist. Wenn jemand anderes bestimmen darf, wie diese Veränderung aussehen soll. Und trotzdem gehe ich irgendwie davon aus, dass Veränderung etwas ist, was der Mensch sich grundsätzlich wünscht oder zumindest etwas, an dem er immer wieder dran ist und arbeitet. Es gibt unfassbar viele Ratgeberbücher. Es gibt so viele Motivational Speakers, so Leute, die versuchen, dir dein Leben irgendwie anzufeuern. Es gibt verschiedenste spirituelle Möglichkeiten. Fitness ist vielleicht jetzt am Anfang des Jahres noch ein Veränderungsversuch. Selbstoptimierungsversuche. Es gibt so viel, wo wir an uns arbeiten wollen, wo wir sagen, ja, ein bisschen was besser machen. Gerade in so einer Do-it-yourself, DIY, alles kann man jetzt selbst bauen und basteln und machen. Alle Projekte irgendwie selbst machen, inklusive dem Projekt an mir selbst. Aber nach dem biblischen Bild ist das immer auch von Jesus geprägt. Von dem Bild, das Jesus in uns sieht und letztlich sogar, das sagt die Bibel, dass wir nach seinem Bild geformt, geprägt, verändert werden sollen. Warum? Weil ich glaube, dass in Jesus das vollkommene Menschsein da ist. Das vollkommene Ebenbild Gottes. Jesus ist nicht nur Vorbild, wie wir sein dürfen, sondern er ist auch das Urbild, wie es gedacht ist, Mensch zu sein. Und in seiner Nähe wächst, glaube ich, auch, so erfahre ich es immer wieder, die Sehnsucht, dem näher zu kommen, dem ähnlicher zu werden. Nicht, weil ich das muss oder weil ich mir das als Neujahresvorsatz wieder für 3 Monate auf die Fahne geschrieben habe, sondern weil ich merke, dass das gut ist, dass das lebensspendend ist, dass das schön ist, dass es wertvoll ist, dass das Menschsein ist. Vielleicht ist es gerade an der Stelle wichtig, bei diesem Herzbild in eine Entspannung zu kommen, sich durchströmen zu lassen mit Leben. Ich lade dich ein für einen Moment, wenn wir in dieses Bild Jesu verwandelt werden sollen. Was sehen wir da eigentlich? Wen sehen wir da? Gerade jetzt vielleicht in so einen Moment der Entspannung zu kommen. Vielleicht hilft es dir dabei auch kurz nochmal die Augen zu schließen und abzuschalten. Einfach vor Augen zu malen, wen siehst du, wenn du Jesus anschaust? Was für ein Bild. Ich sehe Güte. Ich sehe Demut. Mitgefühl, Einfachheit, Klarheit, Standhaftigkeit, Freundlichkeit, Ermutigung, inneren Frieden. Ich sehe Hingabe. Ich sehe Augen, die hinsehen und nicht übersehen, den Stolzen genauso wie den Müden. Ich sehe einen Mund, der sagt, was er denkt und was gut und richtig ist. Und ebenso Hände, die tun, was der Mund sagt. Ich sehe Füße, für die kein Weg zu weit ist und keine Eile zu groß ist. Ich sehe ein Kreuz und die Bereitschaft zu leiden. Den festen Willen zu vergeben und treu zu dem Versprechen der Liebe zu stehen. Die Hand der Menschen nicht loszulassen, selbst in den Tod hinein. Und ich sehe ein Grab, aber ein leeres Grab. Und dafür Leben, das alle Übel dieser Welt überwindet, in den Schatten stellt. Und ich hoffe, dass in uns die Realisierung, die Sehnsucht wächst, dass das nicht nur uns zugute kommt, dieser Jesus, dieses Bild, in das wir wachsen sollen, dass es uns zugute kommt, aber dann auch etwas ist, was allen anderen Menschen zugute kommen soll, was sich auf uns auswirkt, was auf uns abfärbt und sich auswirkt. Nicht, weil ich es mir verdienen kann, aber weil ich merke, es ist richtig, es ist wichtig, es ist Leben. Das ist Veränderung, zu der wir berufen sind als Christen. Und ich glaube, diese Veränderung ist wichtig, um den richtigen Impuls in unserem Herzschlag zu haben. Das Einatmen nicht zu verlernen, nicht zu vergessen. Das Füllenlassen unseres Herzens mit dem richtigen Impuls aus der Intimität mit Jesus. Und so wird gleich aus seinem Herzschlag immer mehr auch dein Herzschlag, unser Herzschlag. Und aus seiner Mission wird dann auch deine und unsere Mission. Es ist Gottes Welt und es ist seine Mission. Es ist sein Herzschlag, aber wir sind eingeladen, davon Teil zu sein. Wir sind berufen, begabt, befähigt dazu. Am Anfang der Evangelien spricht Jesus, kommt und folgt mir nach. Und er sagt, ich bin bei euch, wenn ihr zusammen seid, so wie jetzt heute Morgen. Und am Ende der Evangelien, der Erzählung über das Leben von Jesus, steht, geht, ich sende euch. Alle anderen sollen das erfahren, was ihr erfahren habt. Das soll seine Kreise ziehen und auch da bin ich bei euch. Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Ihr seid Salz, sagt er. Und Michi Kaspari ist heute gar nicht da, der hat das vor ein paar Sonntagen so schön gesagt. Ihr seid Salz und das Salz muss in die Suppe. Das ist mir so hängen geblieben. Ihr seid Salz, das Salz muss in die Suppe. Wir wollen Wege öffnen und Brücken bauen, um Menschen in Begegnung mit Jesus zu führen. So wie wir auch die Begegnung, die Intimität mit ihm schätzen und leben lernen. Wir wollen einladen auf diesen Weg der Jüngerschaft. Und dass das Salz heute schon in die Suppe kommt und nicht im Streuer bleibt. Dass die Hoffnung heute schon hörbar wird und wir jetzt schon beginnen, darin zu tanzen. Um nochmal dem ein bisschen nachzufühlen, mir ist eine Situation oder ein Bild gekommen. Du lernst jemanden kennen und du findest die Person interessant, vielleicht eine Frau oder einen Mann, und findest sie sehr interessant und du merkst, da entwickelt sich auch eine Liebe oder ein Verliebtsein vielleicht. Der größte Wunsch ist doch dann, Zeit mit dieser Person zu verbringen. Also setzt du alles dran, Zeit mit dieser Person zu verbringen. Was genau ihr zusammen tut, ist in der Regel zweitrangig, oder? Es geht gar nicht so sehr darum, dass man irgendwas Bestimmtes tut, sondern Hauptsache, man tut es mit der Person zusammen. Hauptsache, die Person hat die Chance, dich kennenzulernen und du hast die Chance, sie kennenzulernen. So passiert es dann vielleicht manchmal, dass man in einem Film sitzt, wo man sich denkt, warum schaue ich mir diesen Film an? Weil die Person neben mir sitzt, mit der ich dort sein möchte. Ich weiß noch, am Anfang von der Kennenlernphase von Selina und mir hat sie mich ins Kino eingeladen zu 12 Years a Slave. Nicht, weil es ihr Filmgenre ist, sondern weil sie wusste, ich gehe mit. Weil sie wusste, wir haben dann die Chance, Zeit miteinander zu verbringen. Ist gut so, dass sie das gemacht hat, initiiert hat. Ja, und ich dachte mir, ganz ähnlich ist es auf der einen Seite vielleicht in diesem Einatmen zwischen dir und Jesus. Manchmal geht es gar nicht so sehr darum, was genau wir für eine Form finden, aber es ist wichtig, dass wir sie finden. Und ebenso mein Wunsch, meine Sehnsucht, dass wir dasselbe auch für andere Menschen um uns herum entdecken und sehen. Dass wir auch sie in diese Begegnung mit Jesus führen. Und dass es für uns vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass es genau die Art ist, wie es mir wichtig ist und wie ich Jesus immer am liebsten begegne oder erlebe, sondern dass es meine Sehnsucht ist, dass diese Menschen die Chance haben, den Platz neben Jesus auch einzunehmen. Mit ihm im Kino zu sitzen, auch wenn es nicht mein Film ist. Und das führt mich eben zu der Frage, wo findet das in unserem Leben, in unseren Wohnzimmern statt? Wo findet das in unserem Gemeindeleben, in unseren Gemeindenräumen statt? Wir sind am Ende und eigentlich am Anfang von dem Ganzen. Aber am Ende von dem, was ich euch mitgeben möchte, von diesem Herzschlag Gottes. Wir merken, das sind auch immer wieder Spannungen oder Pole vielleicht, verschiedene Dimensionen zwischen Werken und Worten, zwischen diesem Sein und zwischen der Sendung. Aber ich dachte mir, in allem muss es die Liebe sein. In den Werken und in den Worten, in dem Sein und in der Sendung. Was wir tun und was wir reden, muss beides angetrieben sein von der Liebe. Von der Liebe, die wir selbst erfahren haben und dankbar staunen dürfen drüber. Aus der Liebe, die sich zu Gott und zu den Menschen ausstreckt. Und wer wir sind und wozu wir sind, ist beides auch Ausdruck von der Liebe, die uns in Gott, in Jesus begegnet ist. Es sind wie zwei Schwingen oder zwei Flügel von einem Vogel, die ihr beide braucht. Oder wie zwei Scheren von einer, Blades? Die zwei Messer von einer Schere, genau. Die es beide braucht. Die nicht eine oder die andere auskommt, die nicht unabhängig voneinander sein dürfen. Beide gemeinsam notwendig. Zum Abschluss nochmal ein Zitat von Bonhoeffer. Der hat das so gesagt, das Predigen, oder an der Stelle dürfen wir vielleicht auch das Reden, das Einladen zum Glauben setzen, Predigen nicht nur inhaltlich wichtig ist, sondern im Kontext von einem konkret gelebten Leben geschehen muss. Wie sich das verwirklicht, ist in der Nachfolge. Und das ist die Existenzform von Kirche, sagt er. Wenn unser Reden, unser Einladen zum Glauben im Kontext von einem gelebten Leben, dass das bezeugt, von Nachfolge geschieht, das ist, was Kirche ist. Das ist Existenzidentität von Kirche. Es ist Gottes Welt und es ist Gottes Mission, und das ist gut zu wissen, dass es bei ihm anfängt und aufhört. Dass er ist, der wirkt, der seinen Geist sendet, der Jesus sendet, der uns sendet. Denn er lädt uns ein, eben daran teilzuhaben. Mehr noch als einladen, er beruft uns dazu, er befähigt und bestimmt uns dazu. Als Gemeinde und als einzelne Menschen. Und ganz egal, wo du heute auf deinem Weg mit diesem Jesus stehst, wo du dich da einordnest, bleibt für jeden von uns die Frage, ob wir uns dem anschließen wollen, was Gott in dieser Welt tut, was er in dir tut. Wollen wir uns dem anschließen? Und ich wünsche mir so, dass wir diesen Herzschlag Gottes immer wieder in uns pulsieren lassen. Dass wir uns immer wieder durchströmen lassen, füllen lassen und wie so ein Einatmen und dann auch wieder ein Ausatmen geschieht. Ein Ausschütten, ein Senden lassen. Und dass wir uns dem anschließen. Amen.